Ja, es ist Adventszeit. Eine spannende Zeit, wo wir erwarten, Kinder erwarten die Geschenke und mehr Kerzen von Woche zu Woche. Und es ist so eine Erwartung, die in der Luft liegt. Das passt also ein bisschen zum Thema heute. Es soll heute um das Warten gehen, was wir meistens nicht so gern machen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Einmal warten auf Jesus. Wir warten auf Jesu Geburt oder diesen Tag zu feiern. Das, wo ein Prophet mal davon sprach, dass Jesus geboren werden wird, das war 750 Jahre vor Christus, hat Jesaja prophezeit, dass Jesus auf die Welt kommen wird, hat davon gesprochen. Und das jüdische Volk hat seinen Messias erwartet. Sie waren mit Erwartung da und wussten, es ist verheißen, unser Messias wird kommen. Und sie waren in der Wartezeit. Und Gott lässt sich Zeit. 750 Jahre gehen ins Land. Und sie halten fest an dieser Erwartung, Jesus wird kommen. Daran erinnert es auch so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wer von euch würde sich so als geduldiger Mensch bezeichnen? Ja, ruhig mutig die Hände hoch, ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich in manchen Situationen hebe ich meine Hand, in manchen habe ich sie unter, es kommt ein bisschen drauf an. Ja, Aaron, auch ganz geduldig. Schön. Als ich ein Teenie war, war die Verbindung zum Internet hat noch mit dem Modem stattgefunden. Wer kennt es noch? Ja, genau, diese Geräusche mit dem Modem. Das war immer so, man wählt sich in das Internet ein und kann sich einen Kaffee oder einen Tee machen gehen und wenn man zurückkommt, kann es sein, dass die erste Seite vielleicht geladen ist. Und wenn man dann nicht auf die erste Seite muss, sondern noch eine laden muss, kannst du sozusagen nochmal klicken und wieder zurückgehen, noch einen Kaffee machen und es hat einfach gedauert. Und es war normal und ich habe mich gefreut. Oh, Internet, wie krass. Und ich habe das Gefühl, wenn ich heute an meinem Smartphone sitze und irgendwo klicke und ich bin nicht sofort auf der Seite, wo ich hin will, dann wäre ich ungeduldig. Dann denke ich, oh, keine Ahnung, irgendwelche Updates im Hintergrund, warum dauert das so lange? Es ist verrückt, wie wir so auf dieses ganz, ganz Schnelle, es muss sofort passieren, so da drauf getrimmt sind und es so normal ist. Und wir versuchen, diesen Dingen aus dem Weg zu gehen, die ihre Zeit brauchen. Wo ich groß geworden bin, in Adelsberg, einem Dorf, eingemeindet in Chemnitz, da haben wir direkt neben der Bushaltestelle gewohnt. Und warten an der Bushaltestelle ist auch sowas, was ich nervig fand. Das heißt, ich habe mal geguckt, die Straße hoch, wenn der Bus oben von der letzten Haltestelle losgefahren ist. Dann bin ich runtergerannt und war gleichzeitig mit dem Bus an der Haltestelle und habe Wartezeiten gespart. Total praktisch, aber auch ganz schön stressig, muss ich sagen. Ja, es ist verrückt, wie wir leben und wie Gesellschaft gerade geprägt ist, alles darauf ausgelegt ist, dass Dinge schnell und jetzt und gleich passieren. Wie Backen nicht mehr lange dauern muss, weil man kann auch eine Packung irgendwo reinkippen, kurz schütteln, in den Kühlschrank stellen und dann hat man fertigen Kuchen. Also hab gehört, sowas gibt's, richtig? So Schüttel-Kühlschrankkuchen, glaube ich. Also sind so viele Dinge darauf ausgelegt, wir wollen nicht mehr, dass Dinge Zeit dauern, sondern es muss schnell gehen. Und ich habe das Gefühl, eine Sache, die uns dabei ganz sehr verloren geht, ist eine Sache, die Beziehung mit Gott an vielen Stellen auch prägt. Nämlich das Warten und Ausharren auf Gott. Und den Warten und Ausharren auf sein Eingreifen, auf seine Verheißungen. Und es gibt so ein schönes Lobpreislied, das haben wir auch manchmal hier gesungen. Das kennt ihr bestimmt. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Ich habe immer mal so einen Witz draus, kennen bestimmt schon einige, wie man manchmal innerlich singt, es liegt Frust in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Weil man merkt, wir singen das zwar, es liegt Kraft da drin und irgendwie glauben wir das, aber wenn es dann ans Praktische geht und auf Gott warten geht, dann merken wir, das ist eher von Frust geprägt und von eher einem negativen Gefühl, was da so mitschwingt. Ja, Jesaja hat 750 Jahre, bevor Jesus kam, angekündigt, er wird kommen. Und dann war Jesus auf der Erde und er hat hier gelebt und er ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden, er ist wieder in den Himmel aufgefahren und den Jüngern wurde gesagt, und genauso wird er wiederkommen. Erwartet das, erwartet sein Wiederkommen. Und es ist 2000 Jahre her und wir erwarten sein Wiederkommen. Und es ist so spannend mit Gott, weil ich merke, es gibt ganz viele Momente, wo ich Gott um Dinge bitte und ich habe das Gefühl, Gott erhört und schnell passieren Dinge und in manchen Sachen dauert es seine Zeit. Und ich weiß nicht, was für euch Punkte sind. Ich glaube, da hat jeder Punkte in seinem Leben, wo ihr merkt, das seid ihr am Warten und am Ausharren. Kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht ist es eine Arbeit, in der du merkst, du fühlst dich nicht am richtigen Platz oder bist unzufrieden damit und wartest darauf, dass Gott eine andere Tür aufmacht und es passiert noch nicht. Oder eine finanziell schwierige Situation und du hast aus und wartest darauf, dass eine Lösung kommt. Oder du bist Single länger als geplant und hast eigentlich gehofft, schon längst Familie und Kinder zu haben und es dauert seine Zeit. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht auch eine Krankheit, wo du Gott schon lange bittest um einen Durchbruch. Oder vielleicht ein Durchbruch in deiner Familie oder einen geistlichen Aufbruch in deiner Gemeinde oder ganz verschiedene Sachen können das sein, wo wir auf Gott warten. Und die Frage ist, was tun wir, wenn Gott auf sich warten lässt? Weil ich denke, am Schmunzeln in einigen Gesichtern und Nicken sehe ich, jeder hat so seine Sache, wo er am Warten ist und wo Gott nicht so schnell eingreift, wie wir es uns manchmal wünschen würden, sondern wo es seine Zeit dauert. Und wir können nicht wegreden, oder ich in meinem Leben nicht, weiß nicht, wie es euch geht, dass das auch eine schmerzhafte Erfahrung ist irgendwo. Dass wir Glauben haben und sagen, wir glauben an einen Gott, der handelt und der real und da ist. Und diesen Moment auszuhalten, wenn wir uns ihm hinhalten und nichts passiert, löst einen Schmerz aus innerlich in mir. Wo ich denke, Gott, wo bist du? Und ich habe mehrere Möglichkeiten, wie ich damit umgehe. Ich kann auf der einen Seite sagen, okay, ich schraube meine Erwartungen runter. Vielleicht kann Gott doch nicht so viel, wie ich dachte. Vielleicht mache ich ein bisschen langsam. Oder vielleicht ist das, was Gott gesagt hat oder was an der Bibel verheißen hat, muss man das auch anders verstehen und kann das ein bisschen anders auslegen, dass es vielleicht doch nicht so ist. Und fängt an, so damit rumzumuscheln mit dem, was Gott vielleicht gesagt hat oder eine Verheißung, die du von ihm bekommen hast. Oder wir suchen woanders eine schnelle Erfüllung. Es gibt so viele Sachen, die uns schnell Erfüllung in Dingen geben. Was vor uns gerade im Auto ging, zu dem Zeitpunkt, wo ich, als ich meinen Dienst angefangen habe, brauchte ich ein Auto und mein erstes Auto gekauft habe, das war ein schönes Gefühl. Habe ich so von Bekannten relativ günstig ein altes Auto bekommen und es war schön, mit einem Auto rumzufahren und so eine Freiheit und habe das voll genossen, voll das Glücksgefühl für, weiß nicht, 2 Wochen, bis ich zum ersten Mal in die Werkstatt musste. 3 Wochen, da war das Glücksgefühl ganz schnell wieder weg. Es war eine zeitweise Erfüllung, die mich glücklich gemacht hat. Aber ich merke, es ist kein dauerhaftes Erfülltsein. Und wir können Dinge, wo wir Sehnsüchte in uns haben und auf Dinge warten, wir können das füllen. Aber ich glaube, dass nur in Jesus allein echte Erfüllung für unser Herz ist. Nur in ihm allein. Und nicht in Dingen, die die Welt sonst noch zu bieten hat. Und ja, und ich meine, ich habe das viel gemacht. Mein Leben mit Dingen zu füllen, wo ich gemerkt habe, oh, das gibt mir für jetzt ein gutes Gefühl. Und da bin ich begeistert davon und da freue ich mich dran. Aber was sind die Dinge, die anhalten? Und wieder sind wir beim Warten. Immer wieder. Und ich finde es so schön, wie so viele Dinge, die im Geistlichen wahr sind, hat Gott in der Natur für uns sichtbar genauso angelegt, dass wir das erkennen und sehen können. Und in der Natur ist es was total Normales, dass Dinge Zeit brauchen. Absolut normal. Entstehendes Leben braucht seine Zeit. Kein Bauer, der im Frühjahr Samen aussät, kommt eine Woche später zu seinem Feld und ärgert sich, wenn noch kein Mais dasteht, weil das seine Zeit braucht. Ein Bauer weiß, ich sähe aus und dann kommt eine Zeit des Wartens über den Sommer, wo das gepflegt werden muss, aber bis die Saat aufgeht, dauert das seine Zeit. Und dann muss man, wenn ihr jetzt Pflanzen in eurer Wohnung habt, bei mir überleben die manchmal nicht so lange, weil ich die nicht so gut pflege, muss ich ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, Max. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Blume, die er mir mal geschenkt hat, die ist gestorben. Aber ja, das braucht's manchmal. Wenn ihr Pflanzen bei euch zu Hause habt oder ihr habt vielleicht mal selber gesät, also ich sehe immer so gerne Küchenkräuter im Frühling, die man dann hat und verwenden kann und die sähst du und es dauert eine Zeit und die gießt du und pflegst die, bis da diese Saat aufgeht und da Sachen rauskommen, die du verwenden kannst fürs Kochen oder für deinen Tee oder so. Und es ist ganz normal und du fängst nicht an, dich zu wundern, wieso passiert hier nichts nach einem Tag. Es fühlt sich eine ganze Weile so an, als würdest du einen Haufen Erde gießen. Das ist ganz normal. Von außen betrachtet gießt du eine ganze Weile einen Haufen Erde. Aber du siehst nicht, was unter der Oberfläche passiert. Und so ein Same, wenn du den in die Erde steckst, das Erste, was passiert, ist, dass der in Wurzeltrieb ausschlägt. Das heißt, es wächst nicht zuerst nach oben, sondern es wächst zuerst nach unten. Ich weiß nicht, ob das bei allen Pflanzen so ist, aber ich nehme an. Es ist mal witzig, einen Gärtner vor uns sitzen zu haben, der das alles prüft, was man sagt. Das wächst zuerst in die Tiefe, zuerst kommt die Wurzel, bevor man nach oben irgendwas sieht. Und da heißt es erstmal warten. Und es heißt nicht, wenn es eine Weile dauert, dass der Same schlecht war oder dass meine Pflege schlecht ist. Es heißt einfach, es braucht Zeit. Und ich finde es immer so schön, wie in der Bibel oft dieser Satz steht, und als die Zeit erfüllt war. Und ich denke immer so, warum gerade da? Warum nicht früher? Aber es gibt, von Gott her gibt es Zeitpunkte, die richtig sind. Und als die Zeit erfüllt war, geschah es. Das lese ich an mehreren Stellen, dass Gott Zeitpunkte hat. Ich werde mal aus Lukas 8, Vers 15 einen Vers vorlesen. Da steht, dass in der guten Erde aber sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Hier ist das Fruchtbringen ganz eng verbunden mit dem Ausharren. Frucht bringen wir nicht, plopp, da ist es, sondern Frucht kommt durch Ausharren und durch Dranbleiben. Und ja, als wisst ihr, dass es keine angenehme Predigt ist, ne? Es geht nicht um dieses, yay, jetzt passieren voll schnell Sachen, sondern um die Dinge, die manchmal schwierig sind, ne? Und die Dinge, die wirklich groß sind und wichtig sind und Dinge, die Wert haben, die Gott in unser Leben hineingeben will, glaube ich, sind ganz oft Dinge, die wir erkämpfen müssen und ersehnen müssen und die ihre Zeit brauchen. Ich meine, ich merke es auch in meinem Leben, Dinge, die ich einfach so mal bekomme, die sind mir nicht so viel wert, wie die Dinge, für die ich lange warten und arbeiten musste. Ich habe ganz lange, als ich noch Student war, ganz lange auf ein E-Piano hingespart, über mehrere Jahre. Und als ich mir das kaufen konnte, das war was ganz Besonderes, weil ich da lange dafür gewartet habe. Und so ist es auch mit Glaubensdingen. Und die Bibel erzählt an ganz vielen Stellen verschiedene Gleichnisse und Vergleiche, wo es ums Beten geht und die auch ganz unterschiedliche Aussagen haben. Und eins will ich mir mit euch mal angucken, wo es auch ums Ausharren geht. Ich finde dieses Wort Ausharren, das ist ein sehr altes Wort. Das ist jetzt in unserem Sprachgebrauch nicht so drin, aber das sagt für mich nochmal viel mehr als das Warten. Weil mit Warten verbinde ich so, ich sitze an der Bushaltestelle und ich warte halt, bis was passiert. Aber dieses Harren ist irgendwie nochmal so ein, es ist so aktiv. Ich sitze nicht einfach und warte, bis was passiert. Ich bin aktiv da drin, zu erwarten, dass etwas passiert. Und dieses Gleichnis, was Jesus da erzählt, das ist überschrieben mit Ausharren im Gebet wird belohnt. Und zwar handelt es von der bittenden Witwe. Ich weiß nicht, wer von euch, wem das Gleichnis vertraut ist. Von dieser Witwe, die immer wieder zu diesem Richter rennt, einem echt ungerechten Richter, der genervt ist von ihr und immer sagt, verschaff mir Recht, verschaff mir mein Recht. Und der Richter weist sie immer wieder ab, sagt, nö. Und sie kommt immer wieder, sagt, verschaffe mir, verhilf mir zu meinem Recht, Richter. Und irgendwann ist er so genervt davon, dass sie immer wieder fragt, dass er sagt, na, dann verschaffe ich dir halt dein Recht. Weil er so genervt ist und weil er hofft, sie damit los zu sein. Und weil er die Macht hat, es zu machen. Und es steht, sagt Gott dann, wie viel mehr werde ich als guter Vater euch Recht verschaffen, wenn ihr Tag und Nacht zu mir fleht? Wie viel mehr ich, euer Gott, der nicht ein ungerechter Richter ist, sondern ein liebender Vater euch gegenüber? Und ich finde es so cool, dass da in Vers 8 steht, es steht, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf Erden. Und das ist so cool, dass die Bibel dieses immer wieder Nachfragen und Bitten mit Glaube gleichsetzt. Er sagt, wird er diesen Glauben finden? Wie eine Witwe, die immer wieder klopft und fragt und hat und wirklich daran beständig drin ist. Und ich merke in meinem eigenen Leben mit Gott, ich bin manchmal so höflich mit Gott. Ich klopfe so, können wir vielleicht? Und wenn nichts passiert, dann denke ich, na gut, dann nicht. Vielleicht hat Gott ja einen anderen Weg. Und manchmal, glaube ich, ist es auch so, dass Gott vielleicht einen anderen Weg hat. Aber dieses Gleichnis fordert mich heraus. Ich klopfe und sage, Herr, verschaff mir Recht. Ich brauche dich hier. Und es passiert nichts. Und es lehrt mich, ich klopfe nochmal. Das heißt nicht, ich bin höflich und gehe zurück, sondern dieses Gleichnis lehrt mich, klopfe nochmal und nochmal. Gott sagt, nur weil... Was willst du mir sagen? Sorry. Obwohl das steht, das Gleichnis von der Witwe, das steht in Lukas 18. Gerne. Genau, ich klopfe nochmal und ich klopfe nochmal. Und das ist Glaube. Hat mal eine Predigerin, die ich sehr mag, hat mal diesen Satz gesagt, if you don't quit, you win. Wenn du nicht aufgibst, gewinnst du. Wenn du an Dingen dranbleibst. Und ich glaube, oftmals geben wir schnell an Dingen auf, die Gott eigentlich für uns hat und uns geben will und unser Herz in dieser Zeit formen will, aber wir hören auf, bevor er das tut. Und ich glaube auch, dass diese Zeit von Ausharren und Warten an ganz vielen Stellen für Gott noch viel wichtiger ist als die Momente, wo wir Erfüllung erleben. Also wir arbeiten immer so hin auf diese Momente, wo ich auf einmal das bekomme oder wo ich das Zeugnis vorne erzählen kann im Lobpreisabend, weil ich habe lange dafür gebetet und plötzlich habe ich's und ich kann mich in Großhartmannsdorf hinstellen und sagen, ja, Gott hat gewirkt. Das ist ein guter Moment und diese Momente sind der Hammer und sind wichtig und die ehren Gott. Aber ich glaube, dass Gott in den Zeiten, wo wir noch auf diese Dinge warten, ganz viel in unserem Herzen wirken will und es uns nicht immer so angenehm ist. Und ich weiß nicht, wie es euch da selber geht, die Zeiten von Warten, nicht immer so angenehm. Eine Stelle im Jakobus. Jakobus 1, Vers 2 bis 4, Josi. Da steht, haltet es für lauter Freude. Ich wiederhole, haltet es für lauter Freude. Meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wieder Ausharren im Zentrum. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in Versuchung seid, wenn ihr ausharren müsst. Denn das bewirkt was in euch und ihr werdet in nichts Mangel haben. Das sind krasse Verheißungen. Und ich habe mir mal angeschaut, Stichwortverzeichnis, wie oft Ausharren in der Bibel vorkommt und mir diese Verse durchgelesen und dachte, das ist verrückt, wie viel Verheißung da drin liegt, in diesem Ausharren und Warten auf Gott. Und ich denke, ob ich mit meinem Ausharren und Warten auf Gott ans Ziel komme, hängt ganz viel damit zusammen, wie ich warte und wie ich ausharre. Weil ich das auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen kann. Ich kann warten und ausharren und sagen, ach, Gott macht vielleicht eh nichts. Und ich werfe die Flinte ins Korn und denke, Gott, mach halt. Wenn du was machen willst, dann, ich werde es ja sehen, ne? Und wenn nicht, dann habe ich hiermit das aufgegeben. Und das kann ich machen. Und ich kann sagen, Gott, wie auch immer du das machen willst. Oder ich sage, nee, Gott, du hast mir eine Verheißung gegeben. Beispielsweise, du hast verheißen, dass du denen nahe bist, die zerbrochenen Herzens sind. Und ich bin zerbrochenen Herzens und ich brauche deine Nähe. Und dann kann ich sagen, Gott, ich halte dein Wort vor, das hast du verheißen und ich harre danach, das zu erleben in meinem praktischen Leben. Ich harre darauf, das zu erleben, dass du kommen wirst und mir Trost geben wirst. Und unser menschliches Sein, unsere Prägung, unsere Zeit führt uns so ein bisschen dazu, alles, was nicht schnell kommt, einfach so an den Rand zu legen und einen leichten Weg zu suchen. In den Weg des geringsten Widerstands zu finden, wo ich nicht lange warten muss, wo ich mich keiner Spannung aussetzen muss, sondern wo es einfach so durchgeht und durchflutscht. Und es ist noch ein Satz, der mir so, also von Predigten nehme ich oft von Leuten manchmal so einzelne Sätze mit, und da hat einer mal gesagt, Gott verbirgt Dinge nicht vor uns, sondern für uns. Es stimmt, dass sich's manchmal so anfühlt, als ob Gott Dinge vor uns versteckt. So wie, hey, du hast das verheißen, Gott, aber ich sehe es nicht, es passiert nicht. Und diesen Satz liebe ich so sehr, dieses, er verbirgt die Dinge nicht vor uns, um die vor uns zu verstecken, dass wir es nicht finden, sondern für uns, damit wir eine Herzensleidenschaft entwickeln, es zu suchen und ihn zu suchen über diesen Dingen. Ihm sein Wort vorzuhalten, das zu bewegen in unserem Herzen. Damit wir lernen, ihn zu lieben von ganzem Herzen. Er verbirgt die Dinge für uns. Ja. Und es ist unsere Aufgabe, das rauszufinden und Gott zu suchen da drin. Und Gott liebt diesen Weg dahin. Und ich finde es manchmal so verrückt. Ich würde an vielen Stellen, wo ich gerade am Suchen und Warten bin auf Gott, gerne mal Gott fragen, wo sind wir denn im Prozess? Haben wir die Hälfte schon oder dauert es noch länger? Aber das wissen wir ganz oft nicht. Es ist immer wieder eine Frage des Vertrauens. Und in diesen Prozessen wird mir immer wieder innerlich die Frage gestellt, vertraue ich Gott? Vertraue ich meinem Papa? Vertraue ich dem Herrn über Leben und Tod? Vertraue ich dem Schöpfer des Universums, dass das, was sein Wort sagt, dass es Wahrheit ist? Oder schraube ich mein Vertrauen zurück, weil meine Erwartung das gerade nicht wieder, oder mein Leben das gerade nicht widerspiegelt? Ich habe immer in meinem Leben mit Gott zwei Entscheidungen. Ich kann überlegen, ob das, was ich gerade erlebe, mein Gottesbild prägt. Und ich sage, okay, ich erlebe halt gerade nicht, dass ich, was weiß ich, für meine Mama bete, die krank ist. Und ich habe deine Verheißung, dass du Kranke gesund machst. Aber ich sehe es nicht und deswegen glaube ich nicht, dass du ein heilender Gott bist. Oder ich sage, Herr, das ist eine Spannung in mir und ich verstehe es nicht, warum das, was du verheißt, nicht passiert. Aber ich halte daran fest, dass du ein Gott bist, der heilt. Und vor dieser Entscheidung stehen wir immer wieder. Und ich glaube, es liegt wirklich Kraft darin, in diesem Ausharren. Es liegt Kraft darin, immer wieder zu sagen, und Herr, ich glaube dir doch. Und ich halte doch an dir fest. Egal, was andere um mich herum sagen oder ob mein Leben das widerspiegelt. Und Gott liebt diesen Weg. Und ganz oft vergleichen wir uns vielleicht so mit den Leuten, die irgendwie, wo wir sehen, ah, die stehen lange im Glauben, irgendwelche Leiter von irgendwelchen Diensten, und die haben es mit Löffeln gefressen, die haben es raus, da passieren voll die krassen Sachen. Und mir ging das so ähnlich mit der Zeit, wo ich auf Bibelschule war der Leiter von meiner Bibelschule auch einer, der bekannt dafür ist, dass er viele Heilungen sieht und dass in der Gemeinde ganz viel passiert, dass Leute gesund werden. Und ich merke, von Ferne guckt man da immer hoch und denkt, boah, krass Gott, warum handelst du da so und bei uns nicht? Warum passieren dort Wunder, die du verheißt in deinem Wort, und warum passiert das bei uns nicht? Und mich hat es so bewegt, als ich also die Geschichte davon gehört habe. Und zwar war das so, dass er ganz lange von Gott dieses Bibelworte aufs Herz gelegt hat, wo Gott von Heilung spricht und wo er sagt, das ist was ich heute noch tun will. Und er hat 17 Jahre lang dafür gebetet, 17 Jahre lang das Gott vorgehalten, hat gesagt, Gott, du hast gesagt, dass du das tun willst. Und er hat es vereinzelt gesehen, dass mal jemand von einem Kopfschmerz geheilt wurde, ganz vereinzelt, aber er wusste, dass Gott meint mehr damit. Und er hat 17 Jahre dafür gebetet. Und nach 17 Jahren ist sein Vater an Krebs erkrankt. Und schlimmer Krebs, und es war irgendwie klar, die Ärzte geben ihm nicht mehr viel Hoffnung und nicht mehr viel Zeit. Und die ganze Gemeinde mit diesem Pastor standen dahinter und sagten, wir glauben, dass hier der Durchbruch kommt und wir glauben, dass Gott ihn gesund macht, und haben dafür gebetet, gefastet als Gemeinde. Und der Vater von ihm ist gestorben. Und er hatte an dem Punkt eine Entscheidung zu treffen. Er hätte sagen können, okay Gott, ich bete 17 Jahre dafür, mein Vater stirbt, obwohl ich diese Verheißung von dir hatte, ich lasse es. Ich bete für andere Sachen. Da sehe ich mehr Durchbruch. Und er hat, schreibt es in einem Buch, was ich gelesen habe, wo er sich entschieden hat, ich erlaube nicht meinen Umständen zu bestimmen, was mein Gottesbild ist und wie ich Gott sehe, sondern ich glaube Gottes Wort, dass er sagt, er ist ein Gott, der heute noch heilt. Und er hat daran festgehalten, und seit dieser Zeit ging das los, dass in der Gemeinde auch öfters Leute von Krebs geheilt wurden und die es wirklich erlebt haben, dass Heilung möglich ist. Und es ist nicht einfach von einem Tag auf den anderen plopp gekommen, sondern hat eine Zeit gebraucht, wo er auch Opfer gebracht hat und wo er gemerkt hat, ich sehe nicht das. Es war ein Ausharren. Und es glaube ich, dass es keine einfache Zeit war, vor allem wenn es die eigene Familie betrifft und den eigenen Vater. Und da ist die Frage, die ich merke, die Gott mir da immer wieder stellt und die ich euch so stellen will, lassen wir es uns was kosten, Gott zu glauben? Lassen wir uns das was kosten oder hören wir dort auf, wo es unangenehm wird und wo wir merken, es kommt nicht so schnell, wie wir uns das erhoffen? Ist Jesus mir wert, dass ich an ihm festhalte und sage, du bist Wahrheit und was du sagst ist Wahrheit und dein Wort ist Wahrheit, auch wenn ich das gerade nicht immer praktisch in meinem Leben sofort sehe? Ist Jesus es mir wert, dass ich daran festhalte? Im 2. Korinther 6, Vers 4, da steht, sondern in allem erweisen wir uns als Gottes Diener, in vielem Ausharren, in Drangsalen und Nöten. Das sind mal harte Verse. Es gibt auch schöne Verse in der Bibel, nicht nur solche. Aber auch in Drangsalen und Nöten und im Ausharren da drin erweisen wir uns als Gottes Diener. Das ist nicht alle Zeit so, aber es gibt diese Zeiten. Und darin müssen wir glauben, dass Gott unser Belohner ist. Es wird auch gesagt, dass Jesus durch viel durchgegangen ist für die Freude, die vor ihm war. Weil er wusste, was danach kommen wird, hat er vieles durchgestanden. Und dann gleich noch ein Bibelvers, Jakobus 1, Vers 12. Da steht dann, nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, der denen verheißen ist, die ihn lieben. Es ist nicht einfach, dass Gott sagt, ja, hart aus und ihr habt ein schweres Leben und ihr müsst für mich leiden, sondern er sagt, ich verheiße euch was, ich habe einen Siegeskranz für euch und eine Belohnung und darauf dürft ihr schauen. Aber trotzdem gibt's das nicht mit dem Fingerschnips sofort, wie ein Klick im Internet, sondern es braucht seine Zeit. Im Hebräer 11 steht das so richtig, da steht, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja, ich kann dir mal ganz vorlesen, das ist echt ein schöner Vers im Hebräer. Hebräer 11, Vers 6 ist das. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn wir uns Gott nahen, dann müssen wir glauben, dass er wirklich ist, dass er Gott ist und dass er, wenn wir ihn suchen, uns belohnen wird. Und dass er ein Belohner ist, das schreibt er über sich selber. Er ist ein Belohner. Ja. Und das Schöne ist, das mag ich immer so an biblischen Geschichten, die man viel in der Kinderstunde hört, von den biblischen Helden. Wir sind nicht die Ersten, die warten. Das ist doch eine gute Botschaft. Wir sind nicht die Ersten. Wir haben viele Vorbilder da drin. Und ich will mal ein paar bloß aus der Bibel aufzählen, weil ich das Gefühl kriege, die ganzen Leute, die so für uns große Helden und Vorbilder sind, die haben alle solche Zeiten durch. Einmal Josef zum Beispiel. Josef hat einen Traum bekommen, dass sein Vater, seine Mutter, seine Geschwister vor ihm sich beugen werden und dass er ein großer Mann sein wird. Und das Erste, was passiert ist danach, ist, er wurde von seinen Brüdern in eine Zisterne geworfen, er wurde in die Sklaverei verkauft und landete im Gefängnis. Und es waren viele Jahre davon, dass er davon gar nichts gesehen hat, in der Gott seinen Charakter geformt hat. Wenn der Josef, glaube ich, von damals, wie er vor seine Brüder sich gestellt hat und gesagt hat, hier übrigens, ihr werdet euch mal alle vor mir verneigen. Wenn der als zweiter Mann in Ägypten beim Pharao gelandet wäre, weiß ich nicht, ob er mit dieser Macht gut hätte umgehen können. Aber in dieser Zeit, die er durch die Tiefen gegangen ist, hat Gott seinen Charakter geformt, dass er im Endeffekt mit seiner Position, die Stammväter Israels, gerettet hat vom Hungerstod. Und Gott ihn total gebraucht hat da drin. Weiter mit David, als er noch ein kleiner Junge war, wurde er gesalbt zum König. Und was passiert? Er geht zurück zu den Schafen. Und er weidet treu die Schafe seines Vaters, Woche für Woche. Und er ergreift auch nicht die Königskrone, als er die Möglichkeit dazu hat, sondern er wartet und hart aus auf Gottes Zeitpunkte. Bis Gott sagt, und jetzt ist die Zeit erfüllt und jetzt gebe ich dir das, was ich dir verheißen habe. Es sind noch ganz viele. Ein Beispiel, was mich auch noch so bewegt, ist der Hauptmann, der zu Jesus kommt und darum bittet, Herr, heile meinen Diener. Der ist einen weiten Weg gelaufen. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass sogar 3-4 Tagesreisen waren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren es mehrere Tagesreisen, die er unterwegs war, um zu Jesus zu kommen und zu bitten, Herr, heile meinen Diener. Und er hat gesagt, ich weiß, du musst nicht selber kommen, du kannst ein Wort sprechen und mein Diener wird gesund. Und Jesus sagt, ja, geh hin, es ist passiert, ich habe deinen Diener gesund gemacht. Und jetzt, wenn man zwischen den Zeilen liest, macht sich der Hauptmann auf den Rückweg. Tagesreisen auf den Rückweg. Und wenn er, ich weiß nicht, ob er war wie ich, aber ein bisschen ist wie ich, dann kommen die Gedanken. Was ist, wenn ich nach ein paar Tagen zu Hause ankomme und es ist nichts passiert? Was dann? Stimmt es wirklich? Muss ich zurückgehen und Jesus doch bitten, dass er mitkommt? Aber der ging, also wir lesen ja die Geschichte nicht weiter. Aber er ging zurück und ich nehme an, es ist passiert und er hat das, was ihm verheißen wurde, hat er gesehen. Und es sind noch viele mehr, das sind Mose, der Verheißungen bekommen hat, die lange gedauert haben. Ganz viele Dinge, die eine Weile dauern. Ein Beispiel noch, Lazarus. Maria kommt zu Jesus und sagt, unser Bruder, der Lazarus, den du so liebst, der liegt im Sterben, komm und heile ihn. Und Jesus lässt sich Zeit. Und alles in Maria muss sagen, Jesus, warum? Es ist wirklich dringend, wirklich dringend. Wenn er stirbt, ist es zu spät. Du musst jetzt kommen, weil ich weiß, dass du gesund machen kannst. Und sie wusste, er kann heilen. Aber sie wusste nicht, dass er Tote auferwecken kann. Und Jesus hat sich Zeit gelassen und ist gekommen. Und Jesus sagt diesen Satz, dass das passieren musste, damit Gottes Herrlichkeit an ihm offenbar werden konnte. Er musste sterben, damit sichtbar wird, Jesus hat Macht über Leben und Tod. Er kann nicht nur heilen, er kann Tote auferwecken. Und ich weiß nicht, ob du Situationen in deinem Leben hast, wo du das Gefühl hast, du bist über den Punkt hinaus, wo Jesus noch heilen kann. Oder wo Jesus die Situation noch retten kann. Wo du das Gefühl hast, okay, jetzt ist die Sache gestorben, es ist zu spät, Jesus. Und da will ich dir diese Geschichte da hinein zusagen. Dieses, für Jesus ist es nicht zu spät, er kann Tote auferwecken. Und wenn du das Gefühl hast, in dieser Situation ist es zu spät, halt's Gott hin und sag, Gott, was ist dein Plan damit? Was hast du damit vor? Denn Gott hat es nicht einfach vergessen oder so. Es ist nicht so, dass Gott vergessen hat oder zu spät kommt. Er hat Pläne und Wege für Dinge, für die wir längst keine Wege und Pläne mehr haben. Und jetzt ist die Frage, wie sieht mein persönliches Leben mit Gott in Zeiten des Wartens aus? Wie sieht es aus? Ganz praktisch. Weil ich für mich selber merke, wenn ich nicht direkt sehe, dass Dinge passiert, dann komme ich ganz schnell in so eine Trägheit rein. So wie, ich bin eine Weile dabei, Gott anzuflehen und zu bitten und das mit ihm zu investieren. Und an irgendeinem Punkt merke ich, ist es so eine Resignation, ist es mir zu anstrengend und ich komme in eine Trägheit rein und gebe mein Herz nicht mehr hinein. Wo ich aber weiß, dass Gott mich ruft, mit hingegebenen Herzen ihn zu suchen, ganz und gar. Und es ist auch so eine Frage, die ich so einen Raum stellen will uns allen. Wie sieht unser Leben mit Jesus aus zu Hause, wenn es keiner sieht? Weil es gibt Dinge, die können wir leben, wenn wir in Lobpreisgottesdiensten sind, wenn wir auf Jüngerschaftsschule gemeinsam sind, wenn wir mit Freunden im Hauskreis sind. Aber wie sieht unser Leben mit Jesus aus, wenn wir alleine zu Hause sind? Leben wir ein leidenschaftliches Herz für ihn aus? Suchen wir ihn? Haben wir unsere Zeiten, wo wir sagen, Herr, diese Zeit gehört nur dir im Tag. Und ich bete dich an und ich preise dich, auch wenn mein Leben nicht in allen Stellen rosig aussieht. Oder geht da irgendwie diese Spannung in mir auseinander, dass ich die Stellen habe, wo ich mit anderen Christen zusammen bin und das leben kann, aber dass in meinem eigenen Kämmerlein mit Gott sieht's ganz anders aus. Und ich glaube, dass Gott uns ruft ganz neu, hey, hab Mut, harre aus. Meine Verheißungen sind wahr. Und ich will nicht passiv werden in meiner Beziehung mit Gott. Weil wenn ich passiv wäre, ist es schnell so ein, ich drehe mich um mich selber. Und wenn meine Beziehung mit Gott mir nichts mehr bringt, dann bin ich raus. Aber ich lerne mehr und mehr, in meiner Beziehung mit Gott geht es überhaupt nicht um mich. Es dreht sich überhaupt nicht um mich. Jesus ist das Zentrum der Geschichte und um ihn dreht sich's. Und es geht nicht darum, dass ich gute Gefühle habe in meiner Beziehung mit Gott, sondern es geht darum, dass ihm alle Ehre gebührt. Und er wird seine Kraft auch durch mein Leben zeigen und durch unser Leben sich verherrlichen. Aber zuallererst will ich mich ihm hingeben, weil ich weiß, dass er es wert ist. Ganz egal, ob ich jetzt beim Beten und beim Lobpreis machen und beim stille Zeit machen ein besonders tolles Gefühl habe oder nicht. Sondern ich weiß einfach, Jesus, dir bringt's Ehre und deswegen will ich meine Zeit dir hingeben. Und da muss ich mich ganz oft selber an die Nase fassen, weil ich diese Wochen kenne, wo ich merke, oh, das ist so anstrengend. Aber ich will dranbleiben und mich immer wieder neu erinnern, weil Jesus es wert ist. Und ich glaube, genau in diesen Zeiten werden solche Wurzeln gegraben. Ne? In diesen Zeiten ist dieses Verborgene, wenn der Same aufplatzt und eine Wurzel in die Erde hineingeht. Und wir sehen äußerlich nichts, aber wir verwurzeln uns tiefer in Jesus und machen uns fest an ihm und an seinem Wort. Und ich habe in meiner Beziehung mit Jesus, so wie ich unterwegs bin und merke, ich habe immer wieder Sachen, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, ich bin eigentlich enttäuscht von dir, dass die Dinge nicht so passieren, wie ich das eigentlich erhoffe oder wie ich denke, wie du bist. Und ich habe in diesem Ganzen immer mal ringen mit Gott darum gelernt, mein Leben auf Grundwahrheiten von ihm festzustellen, ohne daran zu zweifeln. Die erste Grundwahrheit zum Beispiel, dass ich sage, Gott, ich will nicht daran zweifeln, dass du absolut gut bist. Gott, du bist gut in jeder Situation und du meinst es gut mit mir. Und eine weitere Grundwahrheit, an der ich nicht zweifeln will, ist, dass du der Schöpfer des Universums bist und Macht über alles hast. Und dass du als der Gott, der es gut mit mir meint und der Macht über alles hat, dass dir nicht die Hände gebunden sind oder du irgendwas nicht kannst, sondern dass es auch an deinen Zeitpunkten liegt und dass ich dir vertrauen will, dass du Dinge zum richtigen Zeitpunkt an die Oberfläche bringst oder hineinsprichst oder veränderst. Und es ist manchmal ein größerer Kampf, das zu glauben, aber ich merke, es ist total gut, solche Anker in meinem Leben zu haben. Und es war auch ein Prozess für mich, wo ich merke, ich muss immer wieder die Bibelstellen raussuchen, wo das steht, wo Gott mir das verheißt und die mir vorhalten und sagen, das will ich glauben. Herr, das ist dein Wort und dein Wort ist die Wahrheit. Und deine Wahrheit macht mich frei. Und es ist wichtig, dass wir anfangen, mit seinem Wort zu arbeiten, das zu kennen. Wir hatten heute Prüfung in der Jüngerschaftsschule und da gab es auch mal so ein paar Fragen, wo man ein paar Bibelstellen mit dazu aufsagen muss. Und ich habe das Gefühl, das ist immer so die schwierigste Aufgabe, die Bibelverse ansagen zu können und dann auch noch zu wissen, wo sie stehen. Aber das ist so gut und so wichtig, diese Stellen parat zu haben, im Kopf zu wissen, ja, das ist das, was mein Gott mir zugesagt hat. Und da steht's. Ja, ist total gut. Ist auch für mich immer wieder herausfordernd, aber eine gute Sache. Also es ist wichtig, unsere Perspektive. Ne? Das Ausharren und das Warten ist nicht unser Feind. Ich glaube, ganz oft haben wir das Gefühl, diese Wartezeiten, die sind das wirklich Schlimme und das ist unser Feind. Aber es ist es nicht. Diese Wartezeiten sind nicht das Problem, sondern ich glaube, was uns oft zum Problem wird, ist unsere Hoffnungslosigkeit da drin. Dass wir Hoffnung verlieren und unseren Glauben an einen Gott, dem zu jeder Zeit alles möglich ist. Und diese Grundannahme zu haben, Gott, du bist gut, du machst keine Fehler, und ich weiß, du wirst handeln. Eine Sache, bevor ich zum Ende komme, die mir noch wichtig geworden ist für die Zeit des Wartens, weil ich das selber so feststelle, dass wir ganz schnell dann in christlichen Kreisen dabei sind, aber der Herr ist ja gut und es ist ja eigentlich alles gut. Auch wenn es gerade irgendwie mir schwierig scheint, aber es wird schon alles in Ordnung und wir drücken so ein bisschen runter, dass es uns eigentlich, dass wir mit Dingen am Hadern sind manchmal. Und ich auch so eine Zeit hatte, wo Gott mir so ein bisschen beigebracht hat, auch ehrlich vor ihm zu werden, wie es mir innerlich geht. Und ich sage, Gott, ich will auch lernen, dir mein Leid zu klagen an Stellen. Das sind, wenn ihr die Bibel durchlest, in dem Psalm ganz viele Stellen, wo David klagt, wo er Gott sagt, Gott, ich verstehe das nicht. Und warum sind die Leute, die dich nicht kennen, warum geht's denen so gut? Und ich, der eigentlich an dir dranhängt, warum habe ich das Gefühl, bei mir läuft alles schief? Und David klagt immer und immer und immer wieder. Aber das Wichtige ist, David bleibt dort nicht stehen. Da gibt's in dem Psalm immer wieder die Stelle, wo, also steht in manchen Bibeln noch drin, wo dieses Selah steht, wie so ein kurzes Verweilen. Und man hat das Gefühl, in diesen Stellen passiert eine Umkehr. Also wie David klagt Gott sein Leid und er hält einen Moment inne, besinnt sich, blickt auf Gott, schaut auf ihn und dann kommt, aber ich weiß, du Herr, du wirst. Und ich halte fest und ich weiß, du wirst. Und ich finde es so schön, dieses, wir dürfen ehrlich werden vor Gott, sagen, wo dieses Warten und dieses Ausharren uns wirklich schwierig ist, wo das schmerzvoll ist in uns, aber wir dürfen diese Momente haben zu sagen, und jetzt Gott, lege ich dir das alles hin und über diesen ganzen Ding, die du auch weißt, preise ich dich als den Gott, dem alles möglich ist. Preise ich dich als den Gott, der mich liebt. Preise ich dich als den Gott, der zu seinem Wort steht. Preise ich dich als Jesus, der aus den Toten auferstanden will und der die Schlüssel und die Gewalt über alles hat. Und das ist unsere Entscheidung, mit welcher Perspektive wir da reingehen wollen. Ich will meinem Herz Erlaubnis geben, wirklich zu fühlen, was darin ist, aber nicht darin stehen bleiben, sondern Jesus ehren darüber. Und ja, in egal welche Situation ihr vielleicht am Anfang gedacht habt, wo ihr gerade im Ausharren seid, ich will euch das da hineinsprechen, dieses habt Hoffnung und haltet fest an einem Gott, der handelt und der zu unserem Besten handelt. Und es mag sein, dass er manche Dinge nicht beantwortet, aber er ist nicht ein Gott, der es nicht gehört hat, sondern er sucht unser Bestes. Und ich kleiner Mensch, kann mir nicht einbilden, dass ich Gott erzählen könnte, was wann für mich wichtig und richtig wäre. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ich habe einen Gott, der Ahnung hat, und ich will glauben, dass er wirklich gute Pläne hat. Ja. Und haltet euch daran fest, wenn ihr merkt, hier fällt es mir schwer damit. Ich halte fest an einem Gott, der wirklich gute Pläne hat. Und ich glaube dir, Gott, dass dir das nicht unmöglich ist. Ja, ich will zum Abschluss noch beten. Und Jesus, als Erstes will ich dich darüber preisen und dir danken, dass du wirklich ein Gott bist, der allmächtig ist. Und dass du ein Gott bist, der liebt. Und dass du deine Liebe zu uns daran gezeigt hast, dass du Jesus gesandt hast. Ja, dass du dich klein gemacht hast, dass du wie wir geworden bist und alles aufgegeben hast und bis zum Tod gegangen bist. Herr, dass da kein Zweifel daran ist, dass du bereit bist, immer wieder alles für uns zu geben, Jesus. Ich danke dir dafür, Herr. Gott, und wir halten uns dir hin, auch mit allen, die jetzt hier im Raum sind und vielleicht auch Dinge im Kopf haben, wo wir merken, wir sind eine Weile am Warten, Herr, auf dein Wirken, auf dein Eingreifen, darauf, dass du ein Gebet erhörst. Und Herr, wir halten dir unseren Schmerz auch darüber hin, unsere Fragen. Aber Herr, ich bete, dass du kommst und dass du diese ganze Spannung mit deiner Hoffnung füllst, Herr. Gott, wir wollen glauben, dass du der Gott bist, der handelt, der heute Wunder tut, dass dir nichts unmöglich ist, Jesus. Und ich bete um diese Hoffnung, die glaubt und die ausharrt und die festhält. Ja. Gott, und ich bete, dass du diese Zeit gebrauchst, unseren Charakter zu formen. Und ich bete, dass du uns belehrbar machst und formbar, dass wir mehr und mehr in dein Bild verwandelt werden, Herr. Dass mit dem, wie wir unser Leben leben, unseren Alltag, wie wir mit den Leuten um uns herum umgehen, Herr, dass es dein Wesen widerspiegelt, Herr, und dass die Welt in uns dich sieht, Herr. Dass sie dich lieben lernt, dich erkennen, Jesus. Aber Gott, wir beten genauso auch in eine Situation, wo wir Durchbrüche brauchen. Herr, wir beten, handle und greif ein. Und wir halten dir es vor, wie diese Witwe, die immer wieder gebetet hat. Herr, greif ein. Ja. Gott, und ich bete, dass wir das erleben dürfen. Dass wir erleben dürfen, dass du der Gott bist, der handelt. Und ich bete, dass wir Zeugnis das nächste Mal hören können von dem, wie du gehandelt hast. In der Zeit bis zum nächsten Lobpreisabend, Herr. Aber ich bete vor allem, dass du unsere Herzen festmachst, in dir beständig zu bleiben und es nicht abhängig zu machen von unserem Leben. Jesus, wir beten wirklich für ein Herz, was dir treu ist in jeder Situation. Danke dir, dass du unser Hirte bist, dass du uns führst und leitest und dass du sagst, wir werden an nichts Mangel haben, weil du unser Hirte bist und weil du uns führst zu dem, was wir brauchen. Jesus, wir preisen dich und wir danken dir, dass du mit uns bist und dass du deine Gegenwart verheißen hast. Amen.